Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Behind Science, Geschichten aus der Wissenschaft. Ich bin Luisa und ihr wisst, was jetzt kommt. Bei mir immer digital zugeschaltet ist ja natürlich Marie.
Da bin ich, hallo. Also mein Gefühl, muss ich sagen, ist heute richtig gut. Ich habe so das Gefühl, der Sommer kommt.
Bei mir auf jeden Fall auch. Es wird immer wärmer, es ist länger hell, es ist einfach so herrlich. Und dieses schöne, leichte Lebensgefühl
kommt zurück. Ja, dieses Gefühl von Sommerabend kommt auch wieder, ne? Das ist das Allerbeste, finde ich.
Auf jeden Fall. Passt auch ganz gut in die Folge tatsächlich hier. Jetzt wüsstest du, worum es geht. Schön, dass du drauf anspielst. Weil man im Sommer ja zumindest als Laie häufiger mal lange draußen ist und natürlich auch mal in den Himmel schaut. Und wenn man nicht gerade wie wir in Großstädten wohnt, weil ehrlicherweise hier sieht man nicht so viele Sterne, kann man ja ganz schön die Sterne beobachten und so ein bisschen gucken, was da oben so los ist.
Also ich muss sagen, hier in der Stadt ist echt jedes Mal ein Highlight. Also ich muss das dann auch immer laut sagen, wenn ich einen Stern sehe. So,
ja,
oh mein Gott, da ist, ich glaube, es richtiges ist ein Stern. Man guckt dann immer noch so dreimal,
Stadtkind,
ob es nicht doch ein Flugzeug ist.
Ja, stimmt. Ah nee, war nur ein Satellit. Ups.
Ja. Also von unten sieht ja der Sternenhimmel einfach immer nur schön aus und auch irgendwie so ein bisschen romantisch. Aber das Thema, das wir heute besprechen, ist eher nicht so romantisch und ich finde es auch ein bisschen gruselig.
Mhm.
Wir tauchen ein in das Leben eines Mannes, der die Welt der Astrophysik revolutioniert hat und der unter anderem schwarze Löcher erforscht hat. Karl Schwarzschild.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Ja, gleich vorweg. Schwarze Löcher heißen nicht so, weil Karl Schwarzschild sie mit erforscht hat. Aber es gibt viele Begriffe rund um schwarze Löcher, die tatsächlich den Namen Schwarzschild tragen. Also ja, das schon mal vorweg.
Und also selbst wenn es nicht stimmt, kann man sich ja als Eselsbrücke merken.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Wer war das nochmal mit den schwarzen Löchern? Ach ja, Karl Schwarzschild. Kann man sich gut merken. Karl wurde am 9. Oktober 1873 in Frankfurt am Main geboren, als erstes Kind von insgesamt 7. Schon in seiner Kindheit und Jugend hat er sich für Mathematik und Naturwissenschaften interessiert und hat auch wirklich viel Talent, mathematische Probleme zu lösen. Also das ist so das, was ihm von Anfang an gegeben war und was er bis an sein Lebensende behalten hat und sehr, sehr, sehr viel aus diesem Talent gemacht hat. Er ist super neugierig, interessiert sich sehr für die Geheimnisse des Universums und versucht da immer schon Sachen rauszufinden. Ja, und seine erste wissenschaftliche Veröffentlichung, so viel können wir schon vorwegnehmen, war extrem früh, also wirklich beeindruckend früh. Sein Start ins Leben war tatsächlich ein bisschen holprig.
Der ganz frühe Start, du meinst den?
Ja, der ganz, ganz frühe Start ins Leben. Er kommt aus einer wohlhabenden Familie und damals war es üblich, dass die Kinder wohlhabender Familien nicht von den Müttern gestillt werden, sondern von Ammen. Und die Amme, die Karl damals stillt, hat nicht genug Milch und verheimlicht das aber, damit sie ihre Stelle nicht verliert. Da fürchtet sie eben drum. Und dadurch ist er total unterernährt, aber er überlebt, aber das ist ziemlich knapp.
Und was die auch wohl für eine Not hatte, ne, dass sie dann trotzdem weiter gestillt hat, obwohl sie nicht genug hatte, ja. Ein bisschen mehr Hintergrund zu seiner Familie. Seine Familie ist jüdisch, Karls Vater ist Börsenmakler an der Frankfurter Börse und hat Kontakte zu den reichen und gebildeten Menschen der Stadt. Ich wollte schon sagen, zu den reichen und schönen. Das bestimmt auch.
Zu allen, glaube ich, hatte der Kontakt.
Ja, und dadurch, dass er halt die Vermögensverhältnisse vieler Frankfurter Familien kannte, genießt er ein besonderes Ansehen, auch so in der jüdischen Gemeinde, und wird oft um Rat gefragt, wenn es beispielsweise bei einer Heirat um die Höhe der Mitgift geht und weiß da einfach sehr viel Privates über die reichen Menschen in der Stadt. Und diese gebildeten Menschen gehen deshalb auch bei der Familie von Karl ein und aus und das so ganz natürlich, weil das einfach ganz normal war bei denen zu Hause und dementsprechend komfortabel wächst Karl auch auf.
Ja, komfortabel kann man wirklich sagen. Die Familie Schwarzschild besitzt ein Haus mit einem großen Garten und Stallungen für 2 Pferdekutschen und 3 Pferde ganz in der Nähe der alten Frankfurter Oper. Das finde ich ja auch immer ganz interessant, falls die Leute aus Frankfurt zuhören. Es gibt auch eine Zeichnung davon, es sieht super schön aus. Diese Zeichnung kommt von dem Bruder Alfred, der später auch ein ausgezeichneter Porträt- und Genremaler in München wird. Ja, leider existiert dieses Haus nicht mehr in echt, weil es komplett zerstört wurde. Aber man kann zumindest so die Straßen entlang gehen,
ja, ich glaub,
auf denen vielleicht auch der kleine Karl entlang gelaufen ist.
Ich glaube, man kann sich da ganz gut reinfühlen, weil die alte Oper ist halt auch schon so ein Gebäude, was einem so ein besonderes Gefühl gibt, wenn man da
auf jeden Fall
entlang streift.
Ja, und er war da so richtig in der High Society von Frankfurt damals.
Ja, und seine Mutter, die ist auch künstlerisch und musikalisch begabt und auch das wird sehr gefördert bei den Schwarzschilds. Karls Großvater war wohl ultraorthodox, aber sein Vater wiederum hat diese Familientradition bald verlassen, weil er gerade eben auch als Börsenmakler eine eher liberalere Auffassung des Judentums bevorzugt hat. Und die Lehrer erkennen dann früh, dass Karl ein besonderes mathematisches Talent hat. Deshalb geben sie ihm auch einen Spitznamen, und zwar der kleine Gauss.
Irgendwie nett.
Süß,
ja.
Ne?
Ja, das war ihm einfach so richtig gegeben, dieses mathematische Talent. Aber sein Können geht wirklich auch über das Schulwissen hinaus. Also wir haben es ja gerade schon, oder ich habe es ja gerade schon gesagt, seine erste wissenschaftliche Publikation war extrem früh. Er schreibt eigenständig mathematische Arbeiten und reicht eine davon sogar als wissenschaftliche Publikation ein. Und zwar bei den Astronomischen Nachrichten. Ich finde, dafür muss man auch erstmal den Mumm haben und die Selbstüberzeugung zu sagen, ach, ich glaube, die würden das auch abdrucken.
Guck mal, weißt du, ich schreibe so als Teenagerin für den Lokalanzeiger und er schreibt
immerhin
für die astronomischen Arbeiten.
Ja, immerhin. Also ich finde, so als Teenager irgendwas zu veröffentlichen ist so oder so schon krass. Jedenfalls ja, die Astronomischen Nachrichten drucken seinen Artikel und da ist er gerade mal 16 Jahre alt. Also er macht seine erste wissenschaftliche Veröffentlichung unter 20 und seinem
unter
Vater erzählt
sogar.
Er damals.
Er war nicht voll.
Unter 18 sogar, ja. Stimmt. Seinem Vater erzählt er davon erstmal nichts, aber sein Bruder Alfred, der weiß das, die beiden stehen sich sehr nahe und die überlegen sich dann, dass sie ihrem Vater an seinem Geburtstag überraschen wollen und legen ihm diesen gedruckten Artikel auf den Geburtstagstisch. Und dann findet der Vater den da und ist erstmal ein bisschen enttäuscht, weil er ja eigentlich in alles immer einbezogen wird, nicht nur in der Familie, sondern auch darüber hinaus. Und er wurde da eben nicht um Rat gefragt. Aber dann ist er richtig stolz und von diesem Ereignis gibt's auch eine Beschreibung von dem Bruder Alfred. Der schreibt, dass die ganze Familie den Artikel wohl immer und immer wieder durchgelesen hat, obwohl niemand irgendwie was davon verstanden hat. Also ja, ihr merkt, es war schon sehr früh klar, dass es mit Karl irgendwie, dass er irgendwie ein Großer wird. Die Familie konnte da jetzt nicht wissenschaftlich so richtig mithalten oder mitdiskutieren, aber er hat da so ziemlich sein eigenes Ding gemacht und brauchte eigentlich auch niemanden dafür, ja, der ihm das so beibringt. Das war einfach, wusste er, konnte er einfach.
Das ist ja krass. Dann guck mal, er ist gerade so Sweet 16 und dann schreibt er da schon Dinge auf, die niemand anders mehr versteht in seiner Familie.
Mhm.
Aber ich hatte das übrigens dann mit meinen Artikeln auch, dass meine Verwandtschaft die ausgeschnitten hat. Da gibt es auch diverse Ordner.
Süß. Oh.
Ja. Karl beginnt kurz darauf dann sein Studium an der Universität Straßburg, wo er sich für Mathe und Astronomie entscheidet. Da zieht er wohl auch ein ganz bescheidenes Studentenzimmer, in dem wohl schon in der ersten Nacht die Wanzen ihn so sehr nerven, dass er sofort wieder auszieht. Er muss dann sogenanntes Reuegeld zahlen, weil er den Vertrag vorzeitig verlassen hat und das bringt ihn ziemlich in Geldnot, aber es war natürlich auch keine Alternative, in diesem Wanzenzimmer zu bleiben. Er findet ein besseres Zimmer und seine akademische Laufbahn kann dann endlich starten. Aber das ist ja irgendwie schon wieder so eine Geschichte, da kann man auch direkt das nachfüllen. Ne? Hast du mal so eine richtig schlimme Erfahrung mit so einem WG-Zimmer oder so?
Nee, so mit irgendwelchen Tierchen, die es da gab, außer Silberfische, hatte ich jetzt zum Glück nichts. Das kenne ich jetzt eher aus so Hostelzimmern. Aber irgendwie, ja, witzig, dass die Probleme der Studis von damals oder auch der Auszubildenden von damals sehr ähnlich waren.
Ja.
Wie heute, ne?
Mhm.
Oder ja, auch generell die Wohnsituation, so, ne?
Ja.
Aber auch krass, dass er dann direkt schon nach einem Tag gesagt hat, nupp, das lasse ich mir hier nicht bieten. Ich meine, er kam wahrscheinlich aus sehr, sehr schicken Gemächern.
Das stimmt.
Dann wollte er sich das natürlich auch nicht bieten lassen. Aber als Student musste er da auch ein bisschen so seinen Lebensstandard bisschen einstellen.
Ganz neue Situation.
Mhm. Naja, auf jeden Fall seine akademischen Leistungen, nachdem er da diese WG-Wohnsituation geklärt hat, sind außergewöhnlich und er wird schnell auch als aufstrebendes Talent in der wissenschaftlichen Gemeinschaft wahrgenommen. Er wechselt dann irgendwann an die Uni München und im Verlauf seiner Studienzeit entwickelt Karl dann eine Leidenschaft für theoretische Physik und veröffentlicht dann im Alter von 18 Jahren noch eine andere wissenschaftliche Arbeit oder nicht nur eine, sondern mehrere, unter anderem einen Aufsatz über Photometrie. Photometrie ist ein Zweig der Astronomie, der sich mit der Messung von Lichtintensitäten und anderen optischen Eigenschaften himmlischer Objekte befasst. Und in seiner Arbeit entwickelt er dann innovative Methoden zur quantitativen Analyse von Sternspektren und zur Bestimmung von Helligkeiten.
Die Sternspektren, genau. Ne? Wenn ihr nicht mehr wisst, was ist, hört doch nochmal bei Cecilia Payne rein.
Hier kommt jetzt eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Wir müssen den Podcast ja auch irgendwie finanzieren. Werbung Ende. Und seine Forschung legt dann tatsächlich auch im weiteren Verlauf den Grundstein für seine spätere Arbeit in der Astrophysik. Also er geht da sehr, sehr steil einem Forschungsgebiet entgegen, dem er dann auch treu bleiben wird und prägt die Astrophysik auch wirklich sehr stark.
Und er bleibt auch der Uni München treu. Er bleibt nicht danach Privatdozent. Und obwohl er wirklich eine wissenschaftliche Erkenntnis nach der nächsten raushaut, ein richtig angesehener Astrophysiker wird, lässt er sich die Freude an seinem Unileben aber auch nicht nehmen. Im Wintersemester 1900 gibt Karl einen Volksschulkurs über das Sonnensystem, bei dem sich fast 200 Zuhörer anmelden. Der Kurs ist ein großer Erfolg und am Ende des Kurses trifft sich abends dann noch eine Gruppe von hauptsächlich weiblichen Teilnehmerinnen. Vielleicht seine Groupies.
Ja, ein bisschen, glaube ich, war das so.
Wissenschaftsfans. Die treffen sich im Atelier von Alfred Schwarzschild, also seinem Bruder. Und der ist mittlerweile halt eben auch sehr gefragt als Porträtmaler. Und ist aber genau an diesem Abend unterwegs in Paris. Das heißt, sturmfreie Bude in diesem Atelier. Das Treffen läuft wohl ziemlich gut mit diesen Mädels in dem Atelier und es wird so ausgelassen, dass Alfred das Atelier anschließend kündigen muss.
Ja, also, ihm wird gekündigt.
Ah ja, so, genau. Ihm wird gekündigt.
Ich kündige jetzt, weil ich habe hier alles in Schutt und Asche gelegt, sondern ihm wird gekündigt, weil ja, die Party wohl ein bisschen eskaliert ist.
Wahrscheinlich würde man sagen, es war ein legendärer Abend.
Oh ja, das glaube ich auf jeden Fall. Irgendwie ein witziger, ja, witziger Schnack so aus seinem Leben, weil er eben nicht nur der war, der im Labor stand und sich mit mathematischen Arbeiten befasst hat, sondern eben auch wusste, wie man gesellig ist und wie man richtig gut Party macht. Also da hätte ich gerne, wäre ich gerne eingeladen gewesen.
Ja, ich glaube auch Alfred selber wäre auch gerne noch dabei gewesen. Also glaube, die waren beide sehr gesellig. Ja.
Auf jeden Fall, das hat eine Riesenrolle bei denen gespielt. Die haben keine Party ausgelassen und je ausgelassener die Party war, desto besser. Fasching haben sie immer gefeiert in der Münchner Kunstakademie und die Oktoberfeste wurden damals natürlich auch mitgenommen. Und weil Karl natürlich Kontakte in die hohen Wissenschaftskreise hat, weil er ja da schon ein sehr angesehener Astrophysiker ist, ist er auch häufiger mal da irgendwie eingeladen und da ging es dann wohl auch ganz gut ab. Unter anderem war er auch eingeladen bei Klavierspielen bei der Familie von Wilhelm Konrad Röntgen. Über den haben wir auch schon eine Folge gemacht. Ja. Und ich liebe das ja, oder wir lieben das ja, wenn sich dann diese Personen, die wir hier vorstellen, so treffen, ne?
Ja.
Oder getroffen haben. Ja. Also das ist einfach so cool.
Super cool. Also ich glaube, das war dann nicht mehr so eine Abrissparty, aber das war dann halt so ein Klavierabend, ne?
Genau, genau. Ja. Die zwei haben jetzt sich nicht wissenschaftlich ausgetauscht, also da ist wohl nichts draus entstanden, aber zumindest kannten sie sich persönlich und ja, sind sich dann da auch ab und zu begegnet.
Man traf sich zu Hause.
Eine coole Vorstellung.
Schön.
Genau.
Nach seinem Studium in Straßburg und München wird er Professor für Astronomie und Direktor der Sternwarte und zwar in Göttingen. Da wird er jetzt hinberufen. Gegen Ende 1909 wechselt er dann als Direktor des Astrophysikalischen Observatoriums nach Potsdam. Und was Karl besonders macht, ist seine Fähigkeit, komplexe mathematische Konzepte auf die Welt der Astronomie anzuwenden. Seine Arbeit zur Gravitationstheorie von Albert Einstein 1915 ist wirklich bahnbrechend. Er entwickelt nämlich eine Lösung für die Feldgleichung der allgemeinen Relativitätstheorie, die heute als Schwarzschild-Metrik bekannt ist. Ihr seht, sein Name taucht in vielen Fachbegriffen auch auf.
Ja, ist auch irgendwie ein cooler Name, finde ich. Schwarzschild. Klingt ja so, also kann man sich direkt was drunter vorstellen. Ja, was beschreibt diese Metrik? Da geht's jetzt wirklich, da wird es sehr, sehr, sehr physikalisch. Also da guckt euch am besten nochmal ein paar Videos zu an, wenn euch das interessiert. Aber hier ganz kurz runtergebrochen. Die Metrik beschreibt das Raum-Zeit-Kontinuum um eine punktförmige, nicht rotierende Masse, wie zum Beispiel ein Stern oder ein schwarzes Loch. Und Schwarzschilds mathematisches Genie, könnte man so sagen, ermöglicht es ihm, komplexe Phänomene wie zum Beispiel die Krümmung der Raumzeit zu verstehen und vorherzusagen, was zu einem grundlegenden Verständnis der Struktur des Universums führt. Vielleicht habt ihr ein paar von diesen Begriffen schon mal im Zusammenhang mit Albert Einsteins Relativitätstheorie gehört. Also auch da hat er mitgemischt.
Ja, also es gibt ganz viel Weltraumforschung, wo er mitgemischt hat. Wir können jetzt hier nicht alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen durchgehen, aber wir picken uns die besten Rosinen raus. Magst du Rosinen eigentlich?
Ja, total. Ja,
ich auch.
Ich würde sie mir rauspicken.
Ja, ich würde sie mir auch rausnehmen, genau.
Aber stimmt, witzig, ne? Es mögen gar nicht so viele Leute Rosinen.
Musste ich nicht gerade auch dran denken.
Man pickt sich die Schokostückchen so aus dem Schokobrötchen raus, ne?
Ja, statt die besten Stücke picken wir uns raus. Karl beobachtet um 1910 einen ganz besonderen Kometen, den Halley'schen Kometen, unter anderem auf Teneriffa, und darüber schreibt er eine Arbeit. Am 19. Mai 1910 sollte die Erde nämlich den Schweif des Kometen durchqueren, indem man eine Cyan-Verbindung wahrgenommen hat. Zwar in einer Konzentration, die völlig ungefährlich ist, aber es macht sich überall auf einmal so eine Weltuntergangsstimmung breit, in der sich ja mit der Angst allerhand Geschäfte auch machen lassen. Es werden zum Beispiel Gasmasken verkauft, irgendwelche Kometenpillen. Also auch diese Art von Katastrophennachrichten, die eigentlich völlig harmlos sind, gab es damals schon. Oder die halt nicht verstanden wurden, ne?
Ja, stimmt. Ja. Das ist, glaube ich, eher, ich meine, das klingt ja auch total gruselig so, ne? Wir haben hier irgendwie Cyan-Verbindungen in der Luft wahrgenommen oder können die halt messen und niemand weiß, was ist das, und auf einmal ist das da und vorher war das nicht da und so. Ja, aber finde ich irgendwie auch ganz interessant, dass er da bei dieser, ja, sozusagen Weltuntergangsstimmung und so ein bisschen, also es wird auch so als Kometenfieber bezeichnet, auch mit dabei war und natürlich irgendwie ja wusste, dass das nicht gefährlich ist. Aber das vielleicht irgendwie auch nochmal ein spannender Aspekt. Und weil Karl aber so viele wichtige Arbeiten veröffentlicht hat, können wir hier eben nicht alle vorstellen. Hier nochmal ein paar Themenfelder, an denen er geforscht hat. Also Karls Arbeit zur Schwarzschild-Radien legt den Grundstein für das Verständnis von schwarzen Löchern und deren Eigenschaften. Der Schwarzschild-Radius beschreibt den Radius eines sphärischen Objekts, innerhalb dessen die Fluchtgeschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit ist, was bedeutet, dass nicht einmal Licht diesem Bereich entkommen kann und deshalb schwarzes Loch, also komplette Schwärze, einfach die schwärzeste Schwärze, die völlige Abwesenheit von Licht, die man sich an diesem Ort halt vorstellen kann. Ich habe das jetzt hier nur so angeschnitten, aber es ist eine seiner wichtigsten Erkenntnisse. Ihr dürft gespannt sein, wir haben am Mittwoch ein Spezial, was auf dieser Folge aufbaut, und da erklärt die Person nochmal genauer, was ein schwarzes Loch ist. Also hier nur ganz kurz, weil er sozusagen als einer der Ersten das erkannt hat und berechnet hat.
Ja, und diese Erkenntnisse, die Karl hat, die sind nicht nur theoretisch bedeutsam, sondern haben auch praktische Auswirkungen auf die moderne Astrophysik. Durch ihn wandeln sich die Arbeitsgebiete der Göttinger Sternwarte von der bisher eher klassischen Astronomie zur Astrophysik. Und bei einer Reise in die USA zum Beispiel begegnet er den Astronomen Pickering und Russell am Harvard College. Und diese Begegnung führt zur Entstehung des Hertzsprung-Russell-Diagramms. Das kam auch, meine ich, schon kurz in der Folge vor mit Cecilia Payne. Zumindest Russell spielt da auch eine Rolle.
Ja,
ja, eine wichtige sogar. Also zusammenfassend kann man wirklich sagen, seine Arbeit legt den Grundstein für viele wichtige Entdeckungen in der Astronomie und Astrophysik und inspiriert Generationen von Wissenschaftlern, sich mit diesen fundamentalen Fragen des Universums auseinanderzusetzen. Und das hätte er sich bestimmt als Kind genauso erträumt.
Ja, das glaube ich auch. Also wirklich unglaublich, was er da alles aufgestellt hat, und es kommt sozusagen noch extremer, oder die Bedingungen, unter denen er so wissenschaftliche Arbeiten aufstellt, werden noch extremer. Und zwar bricht der Erste Weltkrieg aus und er meldet sich tatsächlich freiwillig zur Armee, weil er einmal auch wirklich überzeugt war, dass er da, also hatte da auch Lust auf den Krieg da Teil von zu sein, aber als deutscher Jude und Beamter will er zeigen, dass er ein echter Patriot ist. Also das war damals schon die Realität auch vieler deutscher Juden, dass sie dann nochmal sozusagen die extra Meile gehen mussten, um ihren Patriotismus auszudrücken.
Ja, als Beweis.
Er wird dann als Feldwebel mit 3 Freiwilligen nach Namur in die Ardennen geschickt, also nach Frankreich, um dort dann eine Feldwetterstation zu installieren. Also er wurde da jetzt auch nicht als die Person im Schützengraben, die wirklich zu Angriff und Verteidigung eingesetzt wird, ja, in den Krieg geschickt, sondern schon auch als Wissenschaftler. Aber trotzdem war er natürlich da in den gefährlichen Gebieten auch ganz hautnah dabei.
Ja, in Namur bleibt er bis Ende 1950, dann bittet er um Versetzung, und zwar in die Artillerie, und dort wird er zum Leutnant der Feldartillerie befördert. Erst kommt er nach Frankreich und dann nach Russland. Das hält ihn aber nicht davon ab, weiter Arbeiten zu veröffentlichen. Mhm. Als Mitglied des Artilleriestabs schreibt er eine Arbeit mit dem Titel »Über den Einfluss von Wind- und Luftdichte auf die Flugbahn eines Geschosses«. Das macht er für die Karl-Kranz-Gesellschaft. Kriegsbedingt kann diese Studie erst 1920 nach Beendigung des Ersten Weltkriegs veröffentlicht werden. Aber trotzdem einfach verrückt, dass er auch während des Krieges überhaupt diese Muße besitzt, da weiter wissenschaftlich zu arbeiten.
Ja, ja, und nicht nur Muße. Tatsächlich schreibt Karl einige seiner bedeutendsten astrophysikalischen Arbeiten, während er 1915 im Felde, also so beschreibt er das selbst immer, ist. Also vielleicht hat ihn da auch diese und dieser unmittelbare Tod irgendwie nochmal motiviert, schneller wissenschaftliche Arbeiten zu entwickeln, oder er konnte da besonders kreativ sein. Also wirklich krass. Und ja, eine ganz wichtige wissenschaftliche Arbeit ist, dass er sich ja in die Relativitätstheorie von Albert Einstein hineingedacht hat. Ganz konkret weist Karl Albert Einstein auch auf ja konkrete Fehler hin. Albert Einstein arbeitet nämlich in seiner endgültigen Version der allgemeinen Relativitätstheorie mit einem Näherungsverfahren. Und ja, auf diese Problematik dieses Verfahrens weist Karl ihn hin und schreibt sogar eine Lösung, und diese Lösung heißt Schwarzschild-Metrik. Und diese beiden Arbeiten sind wegweisend, also er legt die dann der Berliner Akademie der Wissenschaften vor, für die Weiterentwicklung der allgemeinen Relativitätstheorie im 20. Jahrhundert. Also da hatte er auch seine Finger im Spiel.
Ja, wow, dass er sich da auch so sehr dann eingebracht hat. Also ich finde, wird einem nochmal klar, auf in welcher Liga der gespielt hat, und dass er es eben auch locker kritisch mit diesen ganz großen, berühmten Köpfen aufnehmen konnte.
Ja, wobei wir ja schon besprochen haben, Albert Einstein war mehr ein Wissenschaftspromi,
ja,
ein Moderator,
richtig,
könnte man so sagen. Oft wird er ja so ein bisschen auch überschätzt für seine wissenschaftlichen Erkenntnisse, und also natürlich war ein guter Physiker, ein weniger guter Mathematiker tatsächlich.
Ja.
Aber ja, da genau konnte er es auf jeden Fall locker mit aufnehmen und das Ganze auch voranbringen. Und es zeigt auch, dass die Relativitätstheorie nicht nur auf Grundlage von Albert Einsteins Erkenntnissen entstanden ist, sondern da viele andere auch noch mit beteiligt waren.
Leider erkrankt er dann während des Krieges schwer an einer Autoimmunerkrankung der Haut und kehrt im März 1916 als Invalide von der Front zurück und stirbt dann auch 2 Monate später im Alter von nur 42 Jahren. Er wird in Göttingen beerdigt und hat eben leider nur ein sehr kurzes Leben, aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die er in der Zeit gemacht hat, die reichen ja für mindestens zwei Leben oder so. Mhm. Also vielleicht das, was du eben gesagt hast, mit dem vielleicht irgendwie, wo hatte er schon so eine Ahnung, ist jetzt blöd zu sagen, aber vielleicht hat ihn das tatsächlich nochmal angetrieben, so dem Tod so nahe zu sein.
Vielleicht, ja.
Flotter zu arbeiten.
Wir können es nur vermuten. Jedenfalls beeindruckend, was er da irgendwie zwischen Front und ja, Leben und Tod irgendwie noch geleistet hat.
Ja. Wir hoffen, sehr dass fokussiert. Euch diese Reise durch Karl Schwarzschilds Leben gefallen hat, auch zu erfahren, was er so erarbeitet hat. Wir verlinken euch nochmal einen Artikel, in dem es ausführlicher um seine wissenschaftlichen Erkenntnisse geht. Dann könnt ihr euch dann auch tiefer eingraben, wenn ihr möchtet.
Wenn ihr Fragen habt oder Vorschläge für zukünftige Themen oder wenn ihr vielleicht diese Theorien nochmal ein bisschen anschaulicher erklären könnt, es ist echt schwierig, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. Schreibt uns eine Nachricht an podcast@behindscience.de oder bei Instagram behindscience.podcast. Da gucken wir auch auf jeden Fall recht regelmäßig in unsere DMs. Mhm. Nächste Woche.
Mittwoch erstmal. Darauf könnt ihr euch erstmal freuen.
Ah, ja, stimmt. Du hast ja total recht. Am Mittwoch sprechen wir ja mit einer Astrophysikerin, die unter anderem auch schwarze Löcher erforscht und sie so beeindruckend.
Ja, absolut beeindruckend und die ist eben heute Astrophysikerin und kann uns alles erzählen, was so in der modernen Astrophysik abgeht und
Wie ihr Weg ist und wie vielleicht die Erkenntnisse von Karl Schwarzschild ja auch das geprägt haben, woran heute geforscht wird. Also am Mittwoch gibt's wieder ein Spezial hier bei Behind Science. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.